Ja, guten Abend. Es hat sich ja im letzten Jahr bei der Entscheidungsschlacht um die Deutungshoheit über Adorno herausgestellt, dass endgültig der Kommunist Adorno in den Ästheten Adorno, den Komponisten Adorno, den Philosophen Adorno, das Kind von Amorbach Adorno, in den Lorenzierer Adorno und den Habermas Adorno zerlegt worden ist und dass man sich eigentlich fragt, wie diese einzelwissenschaftliche Zerstörung der kritischen Theorie überhaupt möglich gewesen ist, ne? Wie es eigentlich möglich war, zu übersehen oder übersehen zu wollen, dass die kritische Theorie in keinem ihrer Aspekte verständlich ist, insbesondere auch nicht in der Musikphilosophie, von der ich gar nichts verstehe, wenn man nicht voraussetzt, dass Adorno ein revolutionstheoretisches Problem hatte, dass er versuchte, den Kommunismus auf dem Niveau der Gegenwart als möglich zu begründen und dass er dafür eine ganz elementare und einfache kommunistische Formel versucht hat, wiederzubeleben, nämlich die Formel des Kommunismus als der Einheit des Vielen ohne Zwang. Eine Formulierung, die bei Adorno in seinem ganzen Werk da und dort in verschiedensten Varianten findet. Eine Formulierung, die der repressiven Synthesis durch das Kapital direkt entgegengesetzt ist. Und ich möchte in dem Vortrag ausführen, was für Quellen, was für Motive, was für Argumente Adorno aufgreift, um diese kommunistische Synthesis, die man klassisch formuliert hat als jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, wie diese kommunistische Formel das Gegenbild und die Kritik liefert zur Vergesellschaftung, zur Vereinheitlichung, zur repressiven Vergleichung der Individuen als Subjekte durch das Kapital. Um vielleicht am Anfang noch etwas zu extemporieren, wogegen ich mich explizit absetzen möchte und was also die Ideologie ist, die man über Adorno gewälzt hat, um diesen revolutionären Kern unsichtbar zu machen, um ihn eben für Akademiker angenehm zu machen. Und man weiß ja auch, ne, dass auf 100 Sekundärarbeiten zu Adorno kaum eine einzige kommt, die wirklich im Geiste der kritischen Theorie gegen die falsche Gesellschaft polemisiert. Wer also einmal sich anguckt hat, was jedes Jahr für Doktorarbeiten, Habil-Schriften, Übrigkritik erscheinen. Es ist alles nur der Versuch, diese Kleinarbeitung, dieses Zermalen einer einzigartigen Polemik der Vernunft zu organisieren. Und wie das so geht, hat also ein bekannter sudetendeutscher Marxist, Peter Glotz, vor einiger Zeit mal vorgemacht. Er hat geschrieben, dass ihm die Lektüre von Adorno zu einer politischen, lebenslangen Neurose verholfen habe. Also Adorno macht krank. Adorno führt dazu, dass man von den Medien insbesondere kein realistisches Bild mehr haben kann, dass man neben der Wirklichkeit liegt. Und es wundert nicht, dass nun Peter Glotz neben seinem Hauptberuf als Sudetendeutscher noch einen kleinen Nebenberuf hat, nämlich er ist in St. Gallen der Schweiz Professor für Medien- und Kommunikationsmanagement. Solche Leute, die schon von Berufswegen an der Ideologiedistribution beteiligt und daran verdienen, erdreisten sich über die kritische Theorie zu urteilen. Und es ist klar, dass wenn ein Sudetenmarxist so etwas vormacht, dann kann die Neue Linke nicht nachstehen. Und so ist, das wird ja vor einiger Zeit hier, also hier der Jens Bennecke zum großen Teil vorgetragen haben, wie die Abwehr und die Verdrängung der kritischen Theorie auch eine ganze Menge von durchaus antisemitischen Stereotypen ausgebrütet hat. Ich habe nur mal hier, um das dann eben auch für heute Abend zu erledigen, aus einem einzigen Aufsatz von 20 Seiten, der heißt Adornos Anti-Utopismus, mal die gängigen Vokabeln mir herausgeschrieben und von einem Germanisten namens Jost Hermant, der nebenbei der Meinung ist, Hitler habe eine Sozialutopie gehabt, von der die Linken noch was lernen könnten. Der schreibt nun über Adorno, Zitat, selbst jene Attacken, bei denen seine Kritik durchaus treffend und ideologisch gerechtfertigt ist, Adorno argumentiert ideologisch gerechtfertigt, haben einen Stich ins Arrogante. Er benutzt alle ihm zur Verfügung stehenden Überheblichkeitsgesten, indem er sich so witzig, so arrogant, so avantgardistisch, so sprachgewandt wie nur möglich gibt. Also er ist es nicht, er gibt sich nur. Hochmut, sinnloses Aus- und Standhalten. Der besserwissende und darum pessimistisch gestimmte Adorno. Offene Massenverachtung. Zynismus. Interessiert sich nur für sein eigenes Ich. Peinlicher Egoismus. Elitäre Apathie. Anti-Utopismus auf der Basis eines aristokratischen Pessimismus. Eine gewisse Pseudodialektik. Glorifizierung der absoluten Ich-Kunst. Massiver Ästhetizismus. Snobismus. Damit Verklärung des gesellschaftlichen Außenseitertums, spätest bürgerliche Überheblichkeit, Abneigung gegen alles Kollektive. Er versucht, den eher optimistisch Gestimmten durch ständiges Nörgeln auch die letzte Hoffnung zu nehmen und sie damit auf die vorgefundenen Zustände zu konditionieren. Das aus einem Aufsatz von kaum 20 Seiten über Adorno. Eine Liste liest sich schon wie die Anklagepunkte eines stalinistischen Schauprozesses, war von diesem Jost Hermann, damals ein DKP-Mitglied, offenkundig auch so gemeint und hat eben in allen seinen Aspekten einen gewissen durchtriefenden Antisemitismus, insbesondere all die Passagen, die hier von der offenen Massenverachtung und dem Aristokratismus handeln. Das ist also das Bild, das man sich von Theodor W. Adorno und damit auch von der Theorie hier gemeinsam mit Max Horkheimer und anderen erarbeitet hat, sich macht und das auch in der Wissenschaft im Wesentlichen nur einige wenige Ausnahmen, wie Detlef Clausen, zählen dann auch nicht mehr, dass in der Wissenschaft im Großen und Ganzen breitgetreten wird. Und ich möchte nun eine Art Rücknahme dieser Projektion versuchen, indem ich zeigen möchte, dass die Marx'sche Kritik der politischen Ökonomie gar nicht verstanden werden kann, ohne das, was Adorno und die kritische Theorie speziell ausgearbeitet haben, also die Kritik der falschen Synthesis in der Perspektive der Einheit des Vielen ohne Zwang. Denn die kritische Theorie, so diktierte Max Horkheimer 1937 in seinem Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie, ist ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Das Marx'sche Denken wurde so bestimmt, als die materialistische Kritik der Gesellschaft und im genauen Gegensatz zu Denkformen wie Theorie, Wissenschaft, Philosophie, gesetzt als das geistige Organ, als die intellektuelle Spitze des kategorischen Imperativs, keine Ausbeutung und keine Herrschaft zu dulden. Denn die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, wie die Herrschaft des Menschen über den Menschen, bezeichnen den Skandal des Selbstwiderspruchs der Gattung, die daseiende Unmöglichkeit dieses Selbstwiderspruchs, ihrer Verkehrung in antagonistische Nichtidentität. Ein Tatbestand, für den es bestenfalls eine historische Erklärung, keinesfalls eine vernünftige Argumentation geben kann. Vernunft als Kritik setzt sich im Gegenstand zu Verstand als Theorie, die als Rationalisierung die Ideologie zum System der positiven Wissenschaft erhebt. Also diese Abgrenzung des Denkmodus, der Kritik als Entfaltung eines Existenzialurteils von Denkformen wie Theorie, Wissenschaft oder Philosophie ist fundamental wichtig und ausschlaggebend und führt darauf zurück, dass bei Marx selber im Kapital die Wissenschaft ja nicht einfach eine anti-ideologische Macht ist und auch keineswegs eine Aufklärungsmacht gegen den gesunden Menschenverstand, sondern, sagt Marx ausdrücklich im Fetischkapitel, die Wissenschaft ist nichts anderes als die Rationalisierung des gesunden Menschenverstandes, also der Alltagsideologien. Die Wissenschaft ist der Mechanismus, der die Alltagsideologien ins System bringt und versucht, ihnen eine innere Widerspruchsfreiheit beizubiegen. Das trifft vor allem jene Wissenschaften zu, die sich als Wissenschaften der Praxis konstituieren, die Soziologie und die Ökonomie. Hans-Georg Backhaus hat das im Einzelnen gezeigt, wie Wissenschaft nur Rationalisierung dessen ist, was der Mann auf der Straße, so wie er gegen steht, sich auch denkt, wenn er nur ein Geldstück in die Hand nimmt. Wahrscheinlich war, als Friedrich Engels das Marxische Kapital in seinem Vorwort zur dritten Auflage von 1886 als die Bibel der Arbeiterklasse lobte, der Zug der Geschichte schon längst in Richtung eben jener positivistischen Marx-Lektüre abgefahren, die mit der kurzen Ausnahme von 68 bis heute die Linke beherrscht und zur immerwährenden Subalternität gegen linke Sozialdemokratie, Ökokeynesianismus und Parteikommunismus verdammt. Im Kern ist es hier immer noch der Marxismus des kurzen Lehrgangs, Stalin, der dem langen Marsch die Richtung vorgibt. Das metaphysische Gesetz, das die Fakten sortiert, das Interesse der Arbeiterklasse, das den Moralismus der Parteinahme bestimmt, die Wahnidee des sozialistischen Staates oder heute vulgo des Sozialstaates, das heißt des aufgeklärten Despoten, der als Staat des ganzen Volkes agiert. Diese Formulierung Staat des ganzen Volkes, das war ja die Selbstbezeichnung der alten Sowjetunion, dass also das Volk ganz und gar in seiner Staatsmacht repräsentiert ist und das Wunder vollbringt, sich selbst durch sich selbst zu beherrschen. Wenn ich mich allerdings durch mich selbst beherrsche, brauche ich mich gar nicht zu beherrschen und brauche deswegen auch keinen äußerlichen Apparat, wie eben diese Staatsmacht. Dieser sozialistische Staat, der auch dann als Verkörperung der Volkssouveränität gesetzt wird, das war das Paradies und ist das Paradies aller Menschen links von der Mitte. Oder auch polemisch gesagt, kein Wunder, woher die Sympathien der Linken für Lenin und Stalin und die für Saddam Hussein gekommen sind. Sachlich ausgedrückt, kein Wunder, dass ein Denken in der Form der Theorie, das sich den Dualismus von Form und Stoff, von Erscheinung und Wesen, von Tauschwert und Gebrauchswert nicht als das Konstitutive der kapitalen Gesellschaft zu erklären vermag, notwendig die Erscheinung auf das Wesen reduziert und damit das Individuum auf eben das bloße Exemplar, das es sowieso schon war. Die Rekonstruktion des Marxismus jedenfalls, die 68 auf die Bahn gebracht wurde, war progressiv gegen das autoritäre Dogma der Reduktion aufs Wesen, das der Stalinismus politisch verwaltete. Noch eine Anmerkung, in dem kurzen Lehrgang von Stalin gibt es eine Fußnote, da definierte in einem kleinen Absatz das Wesen des Sozialismus. Und er definiert das so, dass er sagt, Sozialismus bedeutet, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist die Quintessenz dieser Form von Staatsdespotie oder auch von asiatischer Despotie. Das war aber zugleich etwas, was den Intellektuellen, gerade auch im Westen, sehr gut gefallen hat, aus Gründen, die noch zu erörtern sind. Diese Rekonstruktion war aber regressiv gegen den Fortschritt, den die Erkenntniskritik der kritischen Theorie in Adornos Negative Dialektik sowie in den Schriften Alfreds und Rethels erbracht hatte. Die Rekonstruktion für die Autoren wie Jürgen Habermas, Elmar Altvater, Michael Heinrich, Behrens und Wolf, aber auch andere stehen, wandte sich gegen die Hypertrophie des wissenschaftlichen Sozialismus, insbesondere gegen Stalins furiose sozialistische Anwendung des Wertgesetzes. Das war vielleicht auch nochmal als kleiner Exkurs, war ja Stalins letzte Schrift 1948-49, Ökonomische Grundprobleme des Sozialismus, wo er der Meinung war, Sozialismus sei im Gegensatz zur kapitalen Anarchie der westlichen Märkte dadurch bestimmt, dass im Kommunismus der Wert nicht als ein blindes Naturgesetz agiert, sondern bewusst vom Staat des ganzen Volkes in die Hand genommen wird und zum Wohle des Ganzen ausagiert wird. Mit Marx stellte die Rekonstruktion unwiderleglich fest, dass sich der Wert nur abschaffen, keineswegs aber benutzen lässt. Aber sie beharrte doch, indem sie den Zusammenhang von Warenform und Denkform und damit die Spaltung von geistiger und körperlicher Arbeit ausblendete, energisch auf der Wissenschaftlichkeit ihres Bemühens. Ihr Ziel war es, die Seriosität der marxischen Kritik nach Maßstäben der Akademie selbst zu beweisen, nicht aber selbst Gesellschaftskritik nach Maßgabe des Materialismus zu treiben. So fand sie noch im Widerspruch in das System zurück und so kommen auf 100 Rekonstruktionen des marxischen Kapitals, wenn es gut geht, vielleicht 2-3 Kritiken am Kapital. um diesen traurigen Sachverhalt aufzuhellen, der die intellektuelle Biografie der Linken nach 68 prägt, empfiehlt es sich, in Erinnerung an Wilhelm von Ockhams Messer ein striktes Kriterium zu formulieren, das hier probehalber einmal Adornos Messer genannt werden soll. Wilhelm von Ockham, Ahnherr des Positivismus schon im Mittelalter, hatte im Interesse der theoretischen Ökonomie jedwede Erklärung verworfen, insbesondere jede metaphysische, die nicht unmittelbar erforderlich war. Um Blitz und Donner zu erklären, war der Rekurs auf die Tatsache, dass die Natur zudem auch noch Gottes Werk darstellte, schlichtweg überflüssig, arabesk und zum Wegschneiden. Adornos Messer arbeitet ganz ähnlich. Fällt es doch auf, dass die Rekonstruktion des akademischen Marxismus in 99 von 100 Fällen damit sich bescheidet, Adam Smith und David Ricardo, des Weiteren Kant, Fichte, Schelling, Hegel, als die Quellen des marxischen Denkens hin und her zu walzen, sich jedoch über den französischen, deutschen und englischen Frühkommunismus auszuschweigen. Ein paar historische Anekdoten vielleicht ausgenommen. Um das vielleicht kurz zu exemplifizieren, es ist ja so, dass in dem traditionellen Blick auf Marx der wissenschaftliche Sozialismus irgendwann um 1848 geboren wird, nämlich in dem Augenblick, wo die Arbeiterkommunisten, die Handwerkerkommunisten, Figuren wie etwa Wilhelm Weitling und andere einsehen, dass sie als Handwerkerdenker niemals die Wissenschaftlichkeit ihres Anspruchs werden erweisen können und dann den Intellektuellen es übertragen, ihnen den Kommunismus als ein Programm auszuarbeiten. Dann gibt es viele Anekdoten, die meistens darum gehen, dass der Marx mit dem Manifest nicht fertig geworden ist, pünktlich, und dass deswegen der Rat der Kommunisten in London schon drauf und dran war, ihm den Auftrag zu entziehen. Die Korrespondenz ist ganz witzig, ne? Wie zwischen einem Bäcker und seinem Kunden. Ne? Aber es wird nicht systematisch auf das reflektiert, was in diesem Frühkommunismus enthalten ist. Es wird nur auf die Gegenstände reflektiert, die einem deutschen Intellektuellen der Reflexion wert sind, also Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Smith und Ricardo. Und diese armseligen Arbeiter, oft auch der Befreiungstheologie sehr nahe, kommen bestenfalls als historisches Milieu, nicht aber als eine systematische philosophische Bedingung des marxischen und dann auch des adornischen Denkens vor. Adornos Messer also soll den Wahrheitsgehalt des Materialismus bestimmen, indem jedwede Marxismusdefinition verworfen wird, die nicht systematisch den drei Quellen des Marxismus, so einer der wenigen guten Sätze Lenins, verpflichtet ist. Verwerfe also, so der Imperativ, jede akademische Rekonstruktion und jedes Bemühen um einen authentischen Marxismus, der einzig auf die Philosophie des deutschen Idealismus und die englische Nationalökonomie rekurriert, den frühen Kommunismus, den Kommunismus des proletarischen Naturrechts dagegen ausschließt und als utopisch verbannt und abstraft. Denn weder die freie Assoziation als Einnahme des Kommunismus, noch der kategorische Imperativ, alle Verhältnisse umzustürzen, weder Begriff noch Sache der Kritik lassen sich einfach so aus Hegel oder Smith herleiten, sondern vielmehr aus Babeuf, Buonarroti, Weitling, Desamis, Bakunin, Fourier, aus eben dem Sozialismus, der als utopisch abgetan wurde. Natürlich ist es so, dass man, wenn man in der klassischen deutschen Philosophie nach Gedanken sucht, die man kommunistisch deuten kann, man gerade bei Kant, aber auch beim ganz jungen und frühen Hegel fündig wird. Natürlich hat der ganz frühe Hegel einmal einen Satz geschrieben wie den, ne, dass jeder Staat seine Individuen als Rädchen eines Maschinenwerkes behandeln muss, da aber es nicht die Bestimmung des Menschen ist, ein Rädchen zu sein, darum muss der Staat aufhören. Das ist die älteste Formulierung einer Abschaffung des Staates in der deutschen Philosophie, und man wird auch bei Kant natürlich da und dort Elemente finden, aber es sind verstreute, ephemere Momente, sie sind in keiner Weise zu einem irgendwie gearteten System entfaltet. Dieses System liegt entfaltet im proletarischen Naturrecht vor. Etwa dieser Ausdruck mit dem kategorischen Imperativ ich sagte es ja eingangs, kritische Theorie als ein einziges entfaltetes Existenzialurteil. Um zu wissen, dass die Herrschaft des Menschen über die Menschen ein abschaffungswürdiger Zustand ist, bedarf es eigentlich keiner weiteren Kenntnisse mehr. Es bedarf nur der Entfaltung dieses grundlegenden Urteils im Modus der Kritik, einer Kritik, die sich im Kapitalverhältnis nach ihren gesellschaftlichen Möglichkeiten umschaut. Also der Modus der Kritik ist hier eine eigenständige Reflexionsweise. Die Rekonstruktion dagegen, und Jürgen Habermas etwa begann ja seinen Abschied vom Marxismus 1976 mit einem Buch Rekonstruktion des historischen Materialismus. Die Rekonstruktion ist eine Methode der akademischen Intelligenz, Marx schmackhaft zu machen. Abgeschnitten wird darin die vermittlungslose Evidenz des nur auf Vernunft gründenden Existenzialurteils, dessen Entfaltung keinen Beweischarakter hat, sondern einzig den der demonstrativen Darstellung, den einer Denunziation. Anders gesagt, Kommunismus als freie Assoziation kann unmöglich das Resultat dessen sein, was der Rekonstruktionsbewegung unterm Ausbuchstabieren der Relation von Wert, Ware, Geld, Kapital vorschwebt. Adornos Messer ist unmittelbar nützlich für das Verständnis des marxischen Kapital. Denn das Kapital von Marx ist keine Wissenschaft, kann keine Wissenschaft sein und will es nicht sein, wie etwa Michael Heinrich in seinem famosen Buch Die Wissenschaft vom Wert beweisen wollte. Es ist unmittelbar, wie schon der Untertitel des Buches sagt, als Kritik bestimmt. Den Begriff der Kritik müsste man jetzt vielleicht in der Diskussion machen, die Länge und die Breite ausfeilen, aber es ist typisch, dass ja gemeinhin, wenn man vom marxischen Kapital spricht, man glaubt, es handelt sich hier um eine Theorie der kapitalistischen Entwicklung und der elementaren kapitalistischen Struktur. Man muss sich aber Gedanken machen darum, warum er das eine Kritik nennt und als einen Denkmodus ganz genau von Theorie abgrenzt. Das führt zurück auf die alte hegelische Unterscheidung, die Adorno sehr bewusst war, von Vernunft und Verstand. Eine Unterscheidung, die Hegel in der Logik die Länge und die Breite aufgedröselt hat. Und diese Unterscheidung von Vernunft und Verstand erscheint bei Marx wieder als die Unterscheidung der Kritik, als Modus der Vernunft, und des Verstandes als Modus der positivistischen Theoriebildung. Also das ist hier ganz klar voneinander abgegrenzt und es finden sich gerade im Hegel-Kapitel der negativen Dialektik bei Adorno Seiten um Seiten Passagen, wo er eben dieses in der Kritik an Nominalismus und Idealismus entfaltet. Ganz zutraulich nennt ein anderer Autor, Dieter Wolf, sein Buch einen Beitrag zur marxischen Werttheorie, als sei das denn die Möglichkeit, eine Theorie des Werts. Man muss ja mit Hegel darauf beharren, dass man von etwas nur vernünftig denken kann, was an sich selbst einen objektiven Vernunftgehalt hat, der dann im Denken seinen Ausdruck findet. Ein Denken, das einen Anspruch auf Wahrheit erhebt, wird immer nur das, was am Gegenstand eventuell oder auch nicht als Vernunft enthalten ist, zum Ausdruck bringen. Der Wert allerdings als die Grundkategorie des marxischen Kapitals ist der Inbegriff gesellschaftlicher Irrationalität. Es kann also keine Abbildung dessen, was Marx als Wert definiert hat und bearbeitet hat, im Medium von widerspruchsfreier logischer Theorie geben. Wenn jetzt Adorno ausdrücklich auf die frühen Sozialisten rekurriert, dann tut er das zuerst in der Kritik an den positivistischen Marxismen der 50er und 60er Jahre. Ist recht unbekannt, dass Adorno auch als Herausgeber von Texten der Frühsozialisten tätig war. Er hat etwa 1966 in einer ersten deutschen Übersetzung das Buch von Charles Fourier, Theorie der vier Bewegungen und allgemeinen Bestimmungen, zuerst 1808 auf Deutsch ediert. Und wenn ich mal vielleicht aus dieser Einleitung in Fourier von Adorno eine Passage vorlesen darf. Da heißt es hier: Angesichts der Dogmatisierung sozialistischer Theoreme, die im östlichen Machtbereich, eben 66, aus politischen Motiven erfolgte, gewinnen Gedanken erneute Aktualität, die schon früh als utopistisch verfemt worden sind. Unter den Utopisten nimmt der unrevolutionäre Fourier eine extreme Position ein. Keiner bietet dem Vorwurf des Utopismus schutzloser sich dar als er. Bei keinem aber auch ist die Anfälligkeit der Doktrin so sehr gezeitigt von dem Willen, die Vorstellung eines besseren Zustandes zu konkretisieren. Das Verbot auszudenken, wie es sein solle, die Verwissenschaftlichung des Sozialismus, ist diesem nicht zum Guten ausgeschlagen. Das Verdikt über Fantasie als Fantasterei fügt sich einer Praxis ein, die sich zum Selbstzweck setzt und stets mehr im Bestehenden verstrickte, über das sie einmal hinaus sein wollte. Vor ihr hat Fourier die rücksichtslose Kritik an der Versagung und am Opfer voraus. Wenn für einen, dann gilt für ihn der Vers, den Karl Kraus nach dem Tode von Peter Altenberg schrieb: Ein Narr verließ die Welt und sie bleibt dumm. Das also ist die aus der Einleitung zu der Theorie der vier Bewegungen. Und wenn man sich jetzt dieses und auch andere Produkte des frühen Sozialismus in Europa anguckt, dann sieht man, dass das alles, ich hatte vorhin auch so ein proletarisches Naturrecht gebraucht, dass es alles Vorstellungen sind von einer Adäquatheit von Subjekt und Objekt. Der Satz, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, spricht den Einzelnen als einen Tätigen an, als einen Aktiven, aber zugleich als ein passives, bedürftiges Ding von Natur. Diese beiden Aspekte, heißt es dann noch bei Fourier, stehen naturgegebenermaßen in einer prästabilisierten Harmonie. Es ist klar, dass diese Vorstellung einer prästabilisierten Harmonie zurückweist auf das ganz alte Naturrecht der katholischen Kirche mit Sätzen wie, die dann nachher in der Befreiungstheologie wieder hochkommen, dass die Natur allen alles gegeben hat, dass also das Gemeineigentum der natürliche Zustand der Menschengattung ist. Alles, was nicht Gemeineigentum ist, ist eine willkürliche Anmaßung, ist Privileg, ist Ausnahme, ist Herrschaft. Jetzt versteht es sich natürlich, dass dieses proletarische Naturrecht mit einer Adäquanz von Subjekt und Objekt von dem Heraufkommen des Kapitalprinzips völlig geistig überfordert gewesen ist, weil ja dieses alte Prinzip eigentlich nur von einem stabilen Reichtum ausgeht, der verteilt werden muss, nicht von einem in Kapitalform gesellschaftlich geradezu explodierenden Reichtum, weswegen dann viele dieser Frühsozialisten, etwa Saint-Simon, aber auch Proudhon und andere, zu regelrechten Erfindern wurden antisemitischer Gedanken, dass nämlich diese Störung dieses Gleichgewichts auf nichts anderem basieren solle als auf einer einseitigen Aneignung und Aneignung seitens einer Klasse, Klammer auf Rasse, die dazu irgendwie befähigt sein soll. Bei Fourier ist das überhaupt nicht so. Er schreibt den Satz, wonach die Leidenschaften in seiner Gesellschaft immer proportional sind zu ihren Bestimmungen. Das heißt, es kann überhaupt keine einzige menschliche Leidenschaft geben, die nicht von irgendeinem gesellschaftlichen Objekt als eben ihren Ausdruck erfordert wäre. Vulgär gesagt, jeder Masochist wird einen Sadisten finden. Oder anders gesagt, so wie es Fourier ausdrückt in seinem Buch über die Theorie der vier Bewegungen, dass Gestalten wie Nero und Brandstifter und Pyromanen, die sind eben im Kommunismus, in dieser Wohnform der Phalanstère, wie er das nennt, am besten aufgehoben am Hochofen oder in der Bäckerei, wo sie mit dem Feuer spielen können und sie tun niemandem weh dabei. Also diese Übereinstimmung, jedem nach seinen Bedürfnissen, das ist die elementare Formel kommunistischer Synthesis, kommunistischer Vergesellschaftung, die im Marxismus, im Kapital von Karl Marx aufgenommen ist als die Evidenz einer Kritik, die sich weigert zu verstehen, warum es denn überhaupt anders sein soll als diese egalitäre Gesellschaft und dieses nicht verstehen können, sich nicht theoretisch, wissenschaftlich, geschichtsphilosophisch wegbuchstabiert und abmakeln lässt, sondern diese Evidenz der Vernunft gegen das Objekt wendet. Versteht sich, dass eben auch die frühen Sozialisten, und dazu gehören eben letztendlich Marx und Engels selber eben auch, dass diese frühen Sozialisten in Deutschland sehr begeistert gewesen sind von diesen Franzosen und das immer abgegrenzt haben gegen den deutschen, den sogenannten wahren Sozialismus, indem sie den wahren Sozialismus kennzeichneten. Und das trifft heute auf jede durchschnittliche Attackversammlung auch zu, heißt es hier im Manifest, dass der deutsche Sozialismus eine Art Katzenjammer ist, etwas Weniges über das Eigentum aus Proudhon, Tobinsteuer würde man heute sagen, etwas Proletariatsjammer, Organisation der Arbeit, die Vereinsmisere zur Hebung der niederen Volksklassen, nebst einer grenzenlosen Unwissenheit über die politische Ökonomie. Dagegen, sagt Engels in diesem Zitat, haben die französischen Frühsozialismus die Gemeinschaft der Güter entfaltet. Und wenn man sich gegen die Begattung der ewigen Kategorien mit sich selbst, die Deutschlandsdenken ausmacht, wehren muss, dann muss man sich auch dagegen wehren, dass, wie Engels sagt, die Deutschen nachgerade anfangen, auch die kommunistische Bewegung zu verderben. Also offenkundig ist Deutschtum und Kommunismus schon damals nicht sehr vereinbar gewesen. Die Deutschen fangen nachgerade an, auch die kommunistische Bewegung zu verderben. Jetzt haben sie 150 Jahre Zeit gehabt, sie haben es auch geschafft. Und dieser Gedanke einer Gütergemeinschaft, das ist das, was im Kapital von Karl Marx durch die Geschichte der Produktivkräfte, durch die Geschichte der Klassenkämpfe als abermals und wiederum möglich erwiesen werden soll, dass das, was als historisch möglich gezeichnet werden soll, und das ist das, was bei Adorno den Begriff der historischen Möglichkeit ausmacht. Dann kommt es eben auch zu solchen Ausdrücken, und Adorno ist ja auch für seine Anthropologie oft gescholten worden, also solchen Ausdrücken wie hier bei Engels, dass Gleichheit nichts anderes bedeutet als die menschliche Wesenseinheit für das Gattungsbewusstsein und Gattungsverhalten des Menschen, für die praktische Identität des Menschen mit dem Menschen. Die praktische Identität des Menschen mit dem Menschen, das ist das Telos, das Denken der Nicht-Identität, so wie es bei Adorno entfaltet vorliegt. Es versteht sich, dass man, um so denken zu können, um diesen kategorischen Imperativ der Kritik entfalten zu können, nicht nur über eine profunde Kenntnis der Ökonomie verfügen muss, sondern auch eine profunde Kenntnis verfügen muss der Erkenntnistheorie und der Kritik der Denkformen. Dass das Denken sich selbst zum Problem wird, das ist der Telos der kritischen Theorie, in dem die Unterscheidung Vernunft versus Verstand, Kritik versus Theorie getroffen wird. Und das ist zugleich etwas, was an die Grundlage und an die Basis der Kritik der politischen Ökonomie zurückführt. Denn es ist ja so, dass der Grundbegriff im Kapital von Karl Marx, das, was wert ist, zugleich der dunkelste, undurchsichtigste und im akademischen Marxismus unverständlichste schlechthin ist. Es gibt ja über den Begriff des Gebrauchswertes außer der Arbeit von Wolfgang Port kaum was Vernünftiges. Das liegt daran, dass die Ökonomen, auch die Linken, mit dem Gebrauchswert so recht nichts anfangen können. Sie denken immer, der Gebrauchswert wäre das blöde und dumme Fundament einer Sache wie Tauschwert, der stoffliche Träger des Tauschwerts. Man fragt sich natürlich, wie kommt ein stofflicher Träger zu einem solchen grandiosen Überbau. Das Ganze ist in keiner Weise vermittelt, weil der Tauschwert als ein ökonomischer Gegenstand behandelt wird und nicht gefragt wird, was es für eine Gesellschaft ist und was es mit ihr auf sich haben muss, dass sie sich selber als eine Ökonomie darstellt. Es wird also Ökonomie einfach empirisch aufgenommen. Es wird nicht nach der Konstitution der Ökonomie selbst gefragt. Und dieser Gebrauchswert nun ist keineswegs einfach blöd und dumm und vorhanden, sondern er ist die Inkarnation der gesellschaftlichen Totalität selbst. Das heißt eben des gesellschaftlichen Unwesens. Weshalb er sich auch mit sich selbst nicht als ein kreuzblödes und glücklich identisches bescheiden kann, sondern sich sein eigenes Unwesen in der Gestalt des Tauschwertes entgegenstellt, damit es das Unwesen in dieser fremden Gestalt, dem Tauschwert, als seinem Wesen zur Erscheinung und Darstellung kommt. Der Gebrauchswert ist gar nicht der Gebrauchswert. Denn wäre er dieses, wäre er nicht jenes, sondern, sagt Marx, ein nützliches Ding. Der Gebrauchswert ist das im gesellschaftlichen Verhältnis des Selbstwiderspruchs der Gattung hergestellte nützliche Ding, dass diese seine Nicht-Identität derart an sich hat, dass es sich zum Tauschwert verdoppeln muss. Anders gesagt, und weniger stenogrammatisch, in einer Gesellschaft, die auf der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen beruht, die also in dem Selbstwiderspruch der Gattung existiert, muss dieser Selbstwiderspruch irgendeine Form der sachlichen Vermittlung finden, um überhaupt in dieser Form von Ausbeutung und Herrschaft bestehen und sich reproduzieren zu können. Das, was Marx Tauschwert nennt, ist nur ein anderer Name für die Qualität einer Gesellschaft, deren besondere Eigenart ist, eine negative Totalität, eine verkehrte Welt darzustellen, weswegen diese Verkehrung dieser Qualität nur sein kann als dinglich dargestellte im Gegensatz von Geld und Ware, Kapital und Geld und die ganzen weiteren Deklinationen, die Marx durchführt. Also, es geht der kritischen Theorie um die Konstitution der Ökonomie, nicht darum, sich innerhalb der konstituierten Ökonomie bewusstlos herumzuschmeißen. Und das Konstitutivum der Ökonomie ist, dass die gesellschaftliche Qualität der Relation des Menschen auf den Menschen bezeichnet als Herrschaft und Ausbeutung, dass diese gesellschaftliche Qualität sich nur als dingliche Quantität darstellen kann, dass das Unwesen der Gesellschaft nur in Form dieses Wesens zur Erscheinung kommt. Das ist der Anfang des Kapitals von Karl Marx und das ist der Inhalt der ersten 100 Seiten, über die sich ja kaum jemand mehr Gedanken gemacht hat als Alfred von Rethel, der enge Freund und Genosse von Adorno. Was der Wert ist, ist damit nicht als ökonomischer Gegenstand, vielmehr als der Begriff und als die Quintessenz von Totalität bestimmt, von negativer Totalität, deren Maß nicht Theorie, sondern Kritik ist. Von Totalität, die deshalb negativ ist, weil sie die Nicht-Identität der Gattung mit sich selber ausdrückt, das heißt die einfache und quasi positivistisch feststellbare Tatsache, dass, wie der Gebrauchswert im Tauschwert einer Sache, so auch die Phänomenalität und die Funktionalität der Individuen brutal auseinanderklaffen. Auf dieser Differenz gründet sich ja mit der Juristerei eine komplette Wissenschaft, die also die Unterscheidung von juristischem Subjekt und bedürftigem Individuum ausarbeitet. Eine Unterscheidung, die ja nichts anderes ist als die Fortschreibung der Gebrauchswert-Tauschwert-Spaltung in den Bereich der Menschenwelt hinein. Was Wert ist, ist damit im Fortgang als der überhaupt und gar nicht theoriefähige Name eines gesellschaftlichen Verhältnisses bestimmt, dass der Inbegriff ist der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, das heißt des Selbstwiderspruchs der Gattung, der sich vielleicht in der Geschichte der Naturbasis des Mehrwerts und der ursprünglichen Akkumulation als nacherzählbar erweist, aber jedenfalls als nicht intelligibel und somit als wieder vernünftig darstellt. Das also ist Differenz zwischen Geschichte und Vernunft. Das Kapital hat insofern zwar eine interne Logik, hat auch eine Geschichte, aber diese Geschichte ist mit Vernunft in keiner Weise vermittelt. Jede Nacherzählung ist eine reine historische Rekonstruktion, die keinen Grund dafür bietet, dass das alles wirklich so hat kommen müssen. Es gibt keine Logik der Geschichte vom ersten Steinwerkzeug der Neandertaler zur Atombombe. Und in diesem Horizont nun arbeitet die kritische Theorie die Bestimmungen und Begriffe im Einzelnen aus. Zuerst bricht Adorno mit der Vorstellung des klassischen Materialismus, die in dem Satz „Das Sein bestimmt das Bewusstsein" so glänzend zusammengefasst ist. Für Adorno ist das kein Satz des Materialismus, sondern bestenfalls eine schlechte Version frühaufklärerischer Milieutheorie. Und das kann auch nicht so sein, denn der Materialismus schreibt sich nicht von der Materie her als vom Ersten, dem das Bewusstsein den Spiegel vorhielte, sondern von der in die negative Totalität des Kapitals hineingebannte Gattung. Der Materialismus ist also keine Milieutheorie, kein Determinismus, überhaupt leitet er gar nichts ab. Er stellt vielmehr kritisch dar. Er treibt, wie Karl Marx sagt, Kritik durch Darstellung, das heißt die objektivierte Selbstreflexion der in sich verkehrten Gesellschaft im Horizont ihrer definitiven Krise als ihrer einzigen Wahrheit. Der Materialismus ist so keine Ursprungsphilosophie, sondern das Selbstbewusstsein negative Dialektik. Nicht die große Methode von Intellektuellen, der sich aufs Objekt anwendet, sondern Kritik, die die verdinglichte Immanenz der Objekte aufsprengt. Der Materialismus ist nicht, schon gar nicht in seiner kategorischen Position als Kommunismus, Organ eines Interesses, Agent einer Klasse, Kommissar eines Programms. Deshalb taugt er weder zur Wissenschaft als Beruf, noch zu deren Konsequenz, Politik als Beruf, weil er das Wiedervernünftige der kapitalisierten Gesellschaft nicht ins System schachteln und zur Theorie vergolden mag. Materialismus ist der Antagonist von derlei Praktiken der Rationalisierung, dieses, wie Adorno sagt, Defätismus der Vernunft. Schließlich ist der Materialismus keinesfalls ein Marxismus. Denn Marxismus ist vorkritisch eine Option bürgerlicher Aufklärung. Marxismus ist zudem antikritisch, eine Strategie radikalbürgerlicher, jakobinischer Intellektualität. Wo der Materialismus der marxischen Kritik der politischen Ökonomie von Ideologie spricht, da hört der Intellektuelle penetrant gerne Interpretation, Meinung, Manipulation. Dies nur, um sich zur professionellen Vermittlung von sogenannten Tatsachenurteilen mit sogenannten Werturteilen zu ermächtigen. Also ich hoffe, es wird deutlich, dass ich, wenn ich jetzt das derart vortrage, nichts anderes geben möchte, als eine Art Index der Gegenstände, die kritische Theorie abgehandelt hat. Das ist der Inhalt der Max Webers Kritik und das ist zugleich der Inhalt der Adornoschen Kritik der Soziologie, von der es tautologisch wäre zu sagen, sie sei eine bürgerliche. Man gewinnt nichts mit dem Satz, es sei eine bürgerliche Soziologie. Soziologie als solche, ihrer inneren Logik, ihrer Konstitution nach, ist nichts anderes als ein Rationalisierungswissen ideologischer und praktischer Tatbestände. Deswegen kann kritische Theorie nicht nur handeln über Geschichte und Gesellschaft, sondern indem sie zugleich auch über Erkenntnisweisen, Erkenntnisformen handelt, handelt sie auch von der radikalen Kritik der in Anführungszeichen bürgerlichen Wissenschaft und greift einen Gedanken auf, der bei Marx zwar nur am Rande vorkommt, aber eben von Sohn Rethel ausgearbeitet worden ist, dass es eben nicht nur in der ganzen Reihe der Wertformen, nicht nur Warenform, Wertform, Kapitalform, Geldform, Rechtsform gibt, sondern dass es eben auch, bei Marx fällt der Satz einmal, Denkform gibt. Zwanghaftigkeit des in die Ideologie gebannten Denkens, das dann keineswegs einfach in dem Sinne hier von das Sein bestimmt das Bewusstsein gefasst werden kann, sondern gefasst werden muss als ein eigenständiger Überbau, der da sein muss, damit der Unterbau überhaupt nur sein kann. Hegel sagt, das Wesen muss erscheinen. Der Schein ist konstitutiv für das Wesen. Genauso ist auch die Denkform nicht einfach etwas, was an die Wirklichkeit herangeklebt wird, als eine Meinung, als eine Interpretation, als eine Manipulation, sondern die Denkform selber ist konstitutiv für die Gesellschaftsform, was man, wenn man die im engeren Sinne ökonomischen Tatbestände betrachtet, schon an der Kategorie des Preises bei Marx sehen kann, des Preises als der intellektuell vorgestellten, von einer Ware auf dem Markt erst noch zu realisierenden, in Geld ausgedrückten Wertsumme. Das ist ein ideeller Akt und das ist eine Denkform. Der Preis ist die Denkform, in der sich die Ware versucht, über ihre eigene gesellschaftliche Gültigkeit klar zu werden. Und der Ökonom, der nun das in der Form, was weiß ich, von mathematischen Kalkülen und Berechnungen nachvollziehen versucht, der sich fragt, warum kostet diese Ware das und nicht das, dieser Ökonom ist an sich nur der Philosoph der Ware, die versucht, sich selber auf ihr Wesen, auf ihren Wert hin zu durchdenken. Das ist die Anwendung der Kritik der Denkformen auf die Wissenschaften und das ist im Modus der Kritik für das Denken Adornos substanziell. Dies ist also die Vermittlung von sogenannten Tatsachenurteilen und sogenannten Werturteilen ist wesentlich autoritär. Nicht nur, weil der Intellektuelle das gesellschaftliche Unwesen verdoppelt, indem er sich verhält wie das Geld zur Ware, das heißt als Philosoph, der den gerechten Preis ausmittelt, sondern auch, weil der philosophische Akt schon in der bloßen Form seines Urteils jenen Unterschied von Wesen und Schein setzt, wonach ökonomisch betrachtet der Gebrauchswert bloß Erscheinung des Wesens ist und politisch betrachtet das empirische Individuum nur Ausdruck des juristischen Subjekts ist, also faule Existenz. Und schließlich ist Marxismus konterrevolutionär, denn das zu emanzipierende Wesen des Menschen ist keinesfalls Arbeit. Wäre es so, ginge es tatsächlich um die Befreiung der Arbeit, würde die Repression des Besonderen durchs Allgemeine fortgeschrieben, während durch freie Assoziation und endlich, so wie Adorno in die Mima Moralia den Kommunismus glücklich definiert, die Einheit des Vielen ohne Zwang herrschen sollen. Also die Vorstellung, ne, das Wesen des Menschen sei die Arbeit. Oder marxistisch formuliert, ne, das Wesen des Menschen sei die Arbeitskraft, setzt ja immer eine Differenz zwischen einem konstituierenden Kern und einer erscheinenden Oberfläche. Also Stalins Satz, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen, ist ja eine Konstitutionslehre dessen, was und wer wirklich als Mensch in all seinen Rechten und Pflichten soll gelten dürfen. Ne? Damit macht natürlich eine jede Kritik dieser Art negativer Konstitution, wie es in der kritischen Theorie vorliegt, Schluss. Und darum heißt es eben in dem Passus in den Minima Moralia mit der Überschrift Mélange, da heißt es, dass es keineswegs vernünftig sein kann, die Gleichheit all dessen zu fordern, was Menschen Antlitz trägt. Diese Gleichheit als Vergleichung würde gerade der Besonderheit als dem neuen Prinzip von Synthesis, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen, zuwiderlaufen. Und weiter, eine emanzipierte Gesellschaft wäre die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Das klingt natürlich für jeden postmodern getrimmten Menschen unheimlich totalitär, Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen. Es ist aber nur ein anderer Ausdruck dafür, ne, dass die Tatsache, dass wir alle Mitglieder alle einer Gattung sind und dass diese Gattungseinheit als stumme, verbindende Naturtatsache uns auf eine Weise gleich macht, die nicht unbedingt schön ist, vor dem Tod zum Beispiel, aber dass diese Gleichheit nur durch die Individualität hindurch realisiert werden kann und dass eben die Verwirklichung des Allgemeinen in der Versöhnung der Differenzen etwas ist, was weit entfernt von jedem Pluralismus, von jedem Liberalismus oder von jedem auch Totalitarismus, ne, Synthesis ist in dem schon eingangs definierten frühsozialistischen Sinne. Summa summarum also ist der Materialismus kein Marxismus, weil er die marxische Kritik der politischen Ökonomie beim Wort nimmt und damit als die Einheit von Kapitalkritik, Staatskritik und Ideologiekritik, als die sie von Anfang an gedacht war. Das ist die Quintessenz. Die Intellektuellen, und es versteht sich, dass es wie vom bürgerlichen Staat nur tautologisch wäre, von bürgerlichen Intellektuellen zu sprechen, haben sich redlich Mühe gegeben, die kritische Theorie erst zur Theorie zu depotenzieren und sie dann ihrer mangelnden Vermittelbarkeit mit Praxiswegen entweder zum Luxus des Denkens hochzuloben oder als utopisch zu verwerfen. Letzteres durchaus im Jargon der deutschen Ideologie. Das ist ja auch das Buch von Adorno, Deutsche Ideologie, Jargon der Eigentlichkeit, seine Heidegger-Kritik, was von Intellektuellen immer mit spitzen Finger angefasst wird. Das gilt ja als Adornos polemischste Schrift und Arbeit. Und es versteht sich, dass natürlich ein Mensch wie Habermas das wegschiebt, hat doch Habermas selbst als Heideggerianer seine Laufbahn begonnen und trägt doch der erste von Habermas überhaupt jemals veröffentlichte Artikel in der FAZ von 1952, die Überschrift Heidegger mit Heidegger kritisieren. Das ist genau das Programm, was jetzt bei diesen Seminarfaschisten wie Derrida, Lyotard und der ganzen Bagage Praxis geworden ist. Dem hat sich Habermas schon sehr früh angeschlossen und Adorno als geschworener Feind dieser Existenzialontologie hat jedes nur mögliche philosophische oder polemische Mittel in Anschlag gebracht, um diesen Feind der Aufklärung zu bekämpfen. So sollte Adorno Kumpan werden zum Habermas unter anderem, dem die Spaltung von geistiger und körperlicher Arbeit, die erst noch das trübe Schisma von Theorie und Praxis setzt, so wenig angeht, dass sie vielmehr ihr Lebensmittel ist. Doch abermals, kritische Theorie war nur ein Alibi, ein Name, um den Marxismus der 20er Jahre, der die deutsche Novemberrevolution wie die russische des Oktober derart zu Schanden geritten hatte, dass nur der Hitler-Stalin-Pakt, die strategische Ermächtigung zu Vernichtungskrieg und Massenmord die Konsequenz sein konnte, zu revolutionieren, um ihm im Interesse von Kommunismus und Revolution im Materialismus aufzuheben. Außerhalb dieser Konstellation wird der Begriff des Materialismus, der kulminierend 1966 in der negativen Dialektik in Adorno erreicht wird, ganz und gar unverständlich. Keine kritische Theorie, die etwas anderes wäre als der Versuch, nach den historischen Katastrophen das Problem der Revolution neu zu denken, ohne in die Dogmen der Revolutionstheorie zurückzufallen. Die kritische Theorie konstituiert sich historisch wie logisch als Selbstreflexion und Selbstkritik des Kommunismus. Daher als der Versuch, die freie Assoziation gegen den Verrat zu retten, den die Arbeiterklasse an sich selbst begangen hatte und an ihrem von Marx der Frühschriften in sie hineingeheimnisten objektiven Telos, das heißt in der Absicht, diesen Imperativ der Vernunft gegen Nazifaschismus wie Stalinismus zu behaupten. Es ist ja, auch als biografische Anmerkung, kaum ein Zufall, dass dass viele der 1918, 19 noch sehr jungen Begründer der späteren kritischen Theorie sich in der Revolution engagiert haben. Also etwa Herbert Marcuse war in Freiburg Mitglied des Arbeiter- und Soldatenrats ein halbes Jahr. Ne? Leo Löwenthal hat sich in Frankfurt entsprechend engagiert. Adorno war noch etwas zu jung dafür, aber sie haben alle mit diesem Revolutionsversuch nicht nur einfach sympathisiert, sondern haben sich dafür praktisch engagiert und die Philosophie oder die philosophische Frage, die dann die Frage wird der kritischen Theorie, entsteht ja erst aus dem Untergang der Arbeiterbewegung. Dass die kritische Theorie wesentlich nicht, wie Feuilletonisten belieben, dem Versuch geschuldet ist, den hochtrabend sogenannten Zivilisationsbruch zu denken, sondern dass vielmehr die Zusammenbruchskrise des Kapitals, die Nazi-Barbarei und die Shoah aus der historischen Pleite des Proletariats zwischen August 14 und November 18 resultieren, zeigt sich nicht allein aus Max Horkheimers 1934 und dem Titel Dämmerung im Exil veröffentlichten Notizen. Es demonstriert sich vor allem im Vergleich mit den einzig anderen Unternehmungen, diesen historischen Ausfall der revolutionären Subjektivität zu reflektieren, denen von Georg Lukács und Karl Korsch. Lukács wie Korsch erkannten, dass der Marxismus einer Generalrevision unterzogen werden musste, allerdings keiner nach dem Vorbild Eduard Bernsteins, vielmehr einer kritischen Sichtung seiner Fundamente und einer bewussten Entsozialdemokratisierung, ein Zurück zu Marx. Lukács Studien über marxistische Dialektik, und das war ja also dieses Buch von 1923, Geschichte und Klassenbewusstsein, hatte ja auf die späteren Theoretiker der kritischen Theorie einen fulminant prägenden Einfluss. Das war das erste Buch eigentlich, das überhaupt begriff, dass in der Gestalt von ökonomischen Fragestellungen philosophische Probleme und philosophische Konstitutionsfragen abgehandelt werden, die also in dem Problem der Verdinglichung im Problem des Fetischismus nicht nur einen wirtschaftsgeschichtlichen Tatbestand erkannte, sondern einen ideologischen erkannte, der erklären konnte, warum die Arbeiterbewegung in der Gestalt der Sozialdemokratie derart historisch versagt hatte. Lukács Studien allerdings hatten ein ambivalentes Resultat. Denn einerseits wurde gezeigt, dass die Frage, so ein Aufsatz, was ist orthodoxer Marxismus, nicht im Jenseits von Hegel beantwortet werden konnte. Aber andererseits führte die Rekapitulation der im sozialdemokratischen Marxismus stets überlesenen Analyse des Fetischcharakters auf einen Begriff von Verdinglichung, dem das bloße Arbeitsvermögen als Naturkraft ohne jede Chance zum Veto gegenüberstand. Einerseits bietet Lukács den allerersten tatsächlich philosophischen Marxismus. Andererseits legitimiert seine marxistische Dialektik, weil immer noch aus der Lehre von der positiven Entfaltung der Arbeit herausgewonnen, in Gestalt der Partei die alte Parole vom Hineintragen des Klassenbewusstseins in die Arbeiterklasse, so schon der Sozialdemokrat Karkowski, und dies in einer Rigidität, die dann Stalin, der proletarische Kaiser, ausbuchstabierte. Das kam so, weil orthodoxer Marxismus verstanden wurde als die Methode, die sich auf den Gegenstand anwendet, als System, dem das Konkrete nichts bedeutet als zu rubrifizierendes Material. Einerseits also wurde erstmals demonstriert, dass Marx kein Sozialwissenschaftler und kein Ökonom war, kein sozialistischer Max Weber, und dass die Kritik der politischen Ökonomie mit voller hegelianischer Absicht als Kritik benannt war, das heißt als die Darstellung jener Krise, in der sich die negative Totalität mit Notwendigkeit verstrickt. Aber andererseits wurde gegen Hegel verkannt, dass sich der Gegenstand in der Methode so ausdrückt wie das Wesen in der Erscheinung und dass, weil Totalität als negative bestimmt ist, das Wesen nur als das Unwesen gefasst werden kann. Daraus folgte politisch, dass Lukács die Pleite der Novemberrevolution wie seine Wüste die Stalinisierung der KPD begleitende Polemik gegen Rosa Luxemburg dem Mangel einer wahrhaft bolschewistischen Partei zuschrieb. Dass die Methode das Objekt derart subsumiert wie die Partei das Proletariat, das ist die politische Konsequenz einer Philosophie, die Lukács in den 60er Jahren zu einer explizit autoritären Ontologie des sozialen Seins führte, zu einer typischen intellektuellen Ideologie, die Adorno als erpresste Versöhnung aburteilt. Im gleichen Jahr 1923 aber war auch Karl Korschs Buch Marxismus und Philosophie erschienen, das für die Konstitution der kritischen Theorie letztlich doch wichtigere Buch. Nicht nur, dass Karl Korsch zeigt, wie sehr Methode die philosophische Ermächtigung der Intellektuellen zur Politik ist, auch nicht, dass er darlegt, dass der Materialismus Lenins das Niveau frühbürgerlicher Aufklärung nicht überschreitet, erst recht nicht, dass Korsch die Betrachtung der hegelischen Dialektik als einer positiven Explikation der Arbeit zurückweist. Vielmehr setzt er der Lukatschen Logifizierung des Marxismus eine strikte Historisierung entgegen und erweist diesen, indem er Marx auf den Marxismus anwendet, als eine vergängliche Form des Materialismus selbst, als eine verflossene Gestalt des revolutionären Denkens, als die Darstellung des kategorischen Imperativs im Zeitalter der Kapitalisierung und als die Ideologie der Facharbeit. Es ist der Materialismus, der übergreift, der als das Selbstbewusstsein empirischer Subjekte bestimmt ist, der als das Denken aufgefasst wird, in dem der Antagonismus gegen Kapital und Staat sich denkt. Materialismus, das ist für Korsch Vorrang des Konkreten, des Objekts, der bedürftigen Natur im Subjekt. Die Novemberrevolution war nicht gescheitert, weil es die Partei nicht gab, sondern weil die beiden Gestalten des in Transformation befindlichen Proletariats, die Facharbeit und die Massenarbeit, unmöglich sich zugleich in der politischen Form der Räte sich ausdrücken konnten. Der Vorrang des Konkreten war es, der Korsch seit Mitte der 20er gegen Stalin Stellung nehmen ließ und dann im Spanischen Bürgerkrieg für die Anarchisten. Seine Rezeption und dann Verwerfung jedoch der hegelischen Philosophie führte ihn auf das Paradox, die Marx'sche Darstellung der Formen des Werts als himmelschreiende Metaphysik abzutun und sich dem Denken der Wiener Schule, dem logischen Empirismus zuzuwenden, damit aber dem Nominalismus als der Ideologie von der Unmittelbarkeit des Konkreten. So wurde die spezifische Form der Vermittlung, die das Kapital zwischen Gesellschaft und Individuum stiftet, von Lukács und Korsch gedacht und verfehlt. Indem sie erkannten, dass die Frage danach, was Materialismus sei, unmittelbar auf die geht, was die Philosophie des Idealismus ist, machten sie Marx erst begreifbar. Indem sie aber verkannten, dass die große Methode, die die Bewegung des Weltgeistes in Fasson bringt, nur den idealistischen Ausdruck der Bewegung des Unwesens, des Kapitals als des automatischen Subjekts ausmacht, verkannten sie auch Marx, weil sie ihn als Intellektuelle begreifen wollten, das heißt, ohne die gesellschaftliche Konstitution der Denkformen zu reflektieren. Diese Konstellation, die der Materialismus dann im Denken Adornos, etwa in den drei Studien zu Hegel oder der negativen Dialektik erreicht, lässt den Widerspruch von Subjekt und Objekt, von Methode und Gegenstand, von Nominalismus und Ontologie durchsichtig werden als die nur logische Antinomie, die innerhalb ihrer selbst so wenig zu entscheiden ist, wie der von Gebrauchswert und Tauschwert, von Ware und Geld, von Lohnarbeit und Kapital. Diese Antwort auf die Pleite der Novemberrevolution überschreitet sowohl Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein wie auch Karl Korschs Marxismus und Philosophie, indem der Widerspruch als die manifeste Darstellung eines die Antinomie im selben Akt setzenden wie in ihr verschwindenden Unwesens rekonstruiert wird. Darum sagt auch Adorno über die Frage, was er eigentlich macht in seiner Philosophie. Er sagt, er gibt nichts anderes als eine Art Lexikon der Erscheinungsformen der Antivernunft. Also er eigentlich wäre neben Kommunist Lexikograf die angemessene Berufsbezeichnung sein, ein Katalog, ne, all der Formen, in denen die Antivernunft gesellschaftlich auftaucht. Und Marx, so Adorno, gibt dem Kapital nicht die Logik der entfremdeten Arbeit, sondern die Phänomenologie des Widergeistes der Antivernunft. Zitat: Gesellschaft ist so wesentlich Begriff wie der Geist. Als Einheit der durch ihre Arbeit das Leben der Gattung reproduzierenden Subjekte wird in ihr objektiv, unabhängig von aller Reflexion, abgesehen von den spezifischen Qualitäten der Arbeitsprodukte und der Arbeitenden. Und, so weiter Adorno, das Prinzip der Äquivalenz gesellschaftlicher Arbeit macht Gesellschaft im neuzeitlich-bürgerlichen Sinne zum Abstrakten und zum Allerwirklichsten, ganz wie es Hegel vom emphatischen Begriff des Begriffs lehrt. Reale, konkrete, praktisch daseinende Abstraktion, eben das Allgemeine, das in der Flucht seiner eigenen Negativität zum unmittelbar Einzelnen kondensiert, darin besteht Adornos Antwort auf Geschichte und Klassenbewusstsein, die zugleich eine revolutionstheoretische Bedeutung hat. Denn die gesellschaftliche Synthesis durchs Kapital, die zwanghafte Einheit, die sie stiftet, ist der Widerpart zum Kommunismus schlechthin. Dies, indem sie die arbeitenden Individuen als bloße Galerte, so Marx, der Arbeitskraft setzt, nicht als selbstbewusste Exemplare der Gattung, sondern als bloße Exemplare einer Naturkraft, die in den, so Marx, Chemismus der Fabrik eingebaut ist. Das Verhältnis von Arbeiter und Arbeiterklasse kann daher weder so dargestellt werden, wie Lukács es tut, das heißt im Sinne der Subsumption des proletarischen Individuums unter die Allgemeinheit seines objektiv eigenen, ihm zugerechneten Klassenbewusstseins, noch in der Manier Korschs, das heißt in der Perspektive einer Selbstverallgemeinerung der Individuen in Form der Induktion von unten auf und in Gestalt der Nominalabstraktion Räte, in denen sie ihr Klassenbewusstsein als das Werk ihrer selbst objektivieren und darstellen. Wird das Verhältnis von Arbeiter und Klasse so statuiert, dann folgen in weiterer Wendung die hoffnungslosen Dilemmata von Theorie und Praxis. Adorno, um zum Schluss zu kommen, Adorno, indem er die fundamentale Negativität der Kategorien der Marxischen Kritik fasst und etwa die Arbeit nicht als die an sich seine Selbstverwirklichung, sondern als das Unglück uns ist, auffasst, transformiert die Antinomie von Theorie in Praxis in die Konstellation von Kritik und Krise, in die Konstellation der polemischen Entfaltung der Vernunft zur katastrophischen Selbstkritik des Kapitals im Zuge seiner eigenen Krise. Es gilt eben, und dies eine Passage, die Adorno des Häufigeren aus Karl Korsch zitiert, es gilt also nicht darum, unter dem Titel einer Einheit des Vielen ohne Zwang sich eine Verwirklichung von Utopie vorzustellen, sondern, wie Korsch sagt, einfach nur ein Programm der Abschaffungen. Und damit wäre ich erst einmal am Ende, ohne jetzt das noch näher entfaltet zu haben, vielleicht in der Diskussion, was denn durch den Nazifaschismus an, könnte man sagen, Erschwerung und Komplikation und enormer Erschwerung dieser revolutionstheoretischen oder revolutionären Fragestellungen noch hinzukommt, weil ja diese Dialektik von Allgemeinem und Besonderen, die in der generellen Perspektive von Marx am Verhältnis von dem Allgemeinen des Tauschwerts zum Besonderen des Gebrauchswerts durchgedacht worden ist, dieses Verhältnis von Allgemeinem und Besonderen findet sich ja auch am Verhältnis von Klasse des Proletariats zu jedem einzelnen proletarischen besonderen Individuum. Und gerade der Faschismus hat nun gezeigt, wie sehr auch dieses Verhältnis einer negativen Dialektik unterworfen ist, so sehr, dass an ihrem Ende ein solches Paradox steht, wie das, was in der kritischen Theorie als die klassenlose Klassengesellschaft betrachtet wird. Das sind ja nicht alles nur soziologische oder historische Aussagen über das empirische Schicksal der Arbeiterklasse im Faschismus, wobei das Wort Schicksal auch schon eigentlich falsch wäre, sondern das sind ja Aussagen, in diesen Versuchen der Revolutionierbarkeit der kapitalistischen Gesellschaft theoretisch und philosophisch und praktisch doch noch irgendwie inne zu werden. Und man könnte bestimmt auch noch die Länge und die Breite darstellen, wie sich denn die kritische Theorie in den 20er und frühen 30er Jahren, auch was jetzt also das persönliche Engagement anbetrifft und die Kontakte, die aufgenommen worden sind zu radikalen Fraktionen der Arbeiterbewegung, wie also man versucht hat, diesem Programm nach Kräften gerecht zu werden. Aber ich denke, wenn mir eins gelungen ist zu zeigen in dem Vortrag, dann hoffe ich doch, ist mir gelungen zu zeigen, dass jede Redeweise über kritische Theorie, die nicht darstellt, dass das Erkenntnisproblem der kritischen Theorie die Möglichkeit des Kommunismus ist und dass jede kritische Theorie, die nicht diese Einheit des Vielen ohne Zwang als den Kern der adornischen Polemik seiner kategorischen Werf anspricht, immer zugleich kritische Theorie für Zwecke der Universität und für Zwecke des Feuilletons verniedlicht und zurichtet. Und damit erstmal danke für eure Geduld. Thank you.